Wir kommen heute zum Abschluss unserer Josua-Serie, die für mich sehr bequem war, weil es haben immer andere Leute gepredigt. Ich habe es nur mit überlegt und habe gedacht, komm, macht mal, ja, und so. Und ich habe ja gehört, sei alles immer super gewesen. Also von daher, ja, Josua ist ja unsere Serie und das ist so ein bisschen ein kleiner Überblick, ja, wo wir so lang gekommen sind, eigentlich, also ihr eigentlich, ja, also nur in der oberen Zeile bisher, ja. Also das heißt, so ein kleiner Überblick, wie ist das Buch von Josua eigentlich aufgebaut? Die ersten 5 Kapitel kann man so beschreiben als Vorbereitung für dieses gelobte Land, ja. Das Volk ist ja durch die Wüste gezogen, jetzt stehen sie an der Schwelle, jetzt geht's langsam los. Und die Geschichten, die bisher dran waren, das war aus dieser Zeit, ja. Und dann wird das ganze Buch Josua beschrieben, ja, in den nächsten Kapiteln erstmal, wie ist es dann weitergegangen, die Einnahme des Landes, boah, da gibt es krasse Geschichten, ja, da werden auch immer so Jungscharzeltlager gemacht, vor allem für die, die Ritter spielen wollen und irgendwie kämpfen wollen, ja, also Einnahme des Landes, da gibt es 1000 Dinge, wo man auch diskutieren kann, boah, wie kann das sein und so, ja, und dann gibt es die Verteilung des Landes, ein bisschen geografische Angaben eher, ja, und das ist natürlich auch toll für Leute, die sich für Geografie interessieren, vielleicht Israel auch mal nach diesen Gesichtspunkten bereisen möchten, ja, wo waren denn die Länder eingeteilt, wo hatten sie denn ihre Städte und so, ist auch interessant, und dann gibt es zum Schluss nochmal 2 bemerkenswerte Kapitel, nämlich die sogenannten Abschieds- und Mahnworte oder Reden, ja, und da schauen wir heute hinein. Okay, aber das kommt erst in einigen Augenblicken, denn so können wir die Überschrift nennen, nämlich Josua wählt den Kurs für die Zukunft. Also er wählt ihn für sich, aber man könnte es auch als eine Aufforderung bezeichnen, nämlich er sagt seinen Leuten, seinem Volk, wählt bitte den Kurs für die Zukunft. Wohin soll die Reise gehen, deines Lebens und unseres gemeinsamen Lebens als Volk Gottes? So, und das ist eine spannende Herausforderung, weil ich glaube, das zieht sich bis heute durch. Und auch heute Morgen, stehen wir in einer gewissen Weise wieder neu vor einer Herausforderung, eine Entscheidung zu treffen. Dazu gleich. Jetzt wollte ich noch ein paar Bilder zeigen, dass man auch weiß, wo ich sein musste, durfte. Also das erste war Australien, ja. Sie ist das größere Ding da in der Mitte, ja. Das ist diese Insel da im Süden. Und auf der ganz linken Seite hatte ich harte Arbeitszeit. 3 Wochen musste ich eine deutsche Gruppe von verwöhnten Menschen durch die Gegend führen. Es war hart, ja, aber ich habe es auf mich genommen. Und hin und wieder auch mal ein bisschen in der Sonne gewesen. Also es war auch angenehm, ja. Genau. Also das sind die Segnungen auch meines Berufes, ja. Also Augen auf bei der Berufswahl, sage ich immer. Von daher, das war so ein Teil, die 3 Wochen, und dann stand es ja auch im Newsletter, der Tobi hängt gleich seinen Privaturlaub hinten dran, das habe ich getan. Und da bin ich da ganz nach rechts, New Zealand, ja, also nach Neuseeland gekommen, ja. Und ich war schon mehrmals, und es war Hammer, weil es eine schöne Insel ist. Und wir haben da sozusagen eine kleine zweite Freizeit gemacht, ja, weil 4 Leute aus unserer Gemeinde waren auch dort. Zufällig habe ich sie getroffen in Christchurch und habe gesagt, boah, cool, dass ihr da seid, lasst uns zusammenfahren. Ja, und da sind wir dann durchs Land getingelt, ja, ein bisschen das Land gefahren. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht, wie es in Neuseeland so aussieht, als erstmal hier dieses Land, ja, also halb so groß wie Deutschland, aber ziemlich in die Länge gestreckt. Und Hammer ist, auf diesem Land wohnen ungefähr 5 Millionen Einwohner, ja. 30 Millionen Schafe auch, sagt man. Wobei man sagt, es werden mehr und mehr Kühe, ja, haben wir dort erfahren. Also das heißt, Neuseeland ist der größte Exporteur für Milchprodukte, ja, Richtung China. Also alles Milchpulver und dann geht es nach China. Oder Holz zum Beispiel. Holz, die sagen nicht mehr, wir roden Wälder, sondern wir ernten Wälder. Ja? Ein ganzer Hügel, sieht schrecklich auch aus, wenn die abgeerntet sind. Es ist ein kahler Hügel dann da. Dann werden wir neue Bäume gepflanzt und dann geht es, bis die Ernte halt wieder reif ist. Ja? Dauert ein paar Jahre. Aber dann sieht man ständig Holztransporte, geht alles nach China. Ja? Also das sind die Inseln, und was das Tolle ist, faszinierend ist, finde ich, auf diesen 2 Inseln gibt es so viele verschiedene Landschaften und Eindrücke. Ich habe mal exemplarisch ein paar Bilder mitgebracht. Das ist ungefähr die Farbe der Seen. Ja? Ja, der See dort, das ist der Lake Pukaki. Ja? Und es ist ein hammerintensives Blau, ja. Das kann man so analysieren, woran liegt es, Lichteinfall, Kalkgehalt im Wasser und so weiter. Ja. Interessiert mich jetzt aber gar nicht so, ich fand es einfach nur schön. Ja. Und habe gesagt, boah, das ist der Hammer. Ja. Und danke, auch irgendwo wird einem die Größe Gottes vor Augen geführt. Der Analytiker geht ran, sagt, das sind halt atomare Möglichkeiten halt oder so. Ja. Aber man kann ja auch darin die Schönheit Gottes entdecken. Ja. Oder hier, ja, so Westinsel waren wir auch, also Südinsel, Westküste, und da ist Regenwald. Ja. Wir haben das auch erlebt, es war regnerisch. Aber wenn manchmal die Sonne durchblitzt, sieht man doch krasse Buchten und tolle Felsformationen. Ja, oder hier so einfach, wie das Wasser ist, habe ich aber nicht auf unserer Reise, weil wir hatten da Regen. Aber auf einer anderen Reise war das mal, oder hier so einsame, schöne Buchten. Das ist jetzt schon fast ein überfüllter Strand, ja. Weil dort, wenn du am Strand bist, kann wirklich sein, du guckst 5-6 Kilometer, da könnten 2 Leute auch noch sein. Ja. Es verteilt sich ganz gut auf diese Insel. Von daher, aber das ist spannend, was man da alles so erleben kann oder auch die. Ja. Das sind die sogenannten Maori, das sind die Ureinwohner, ja, von Neuseeland. Und der Hammer ist, Neuseeland, ja, war ja verschont von Menschen und Säugetieren bis vor ungefähr 800 Jahren. Das heißt, die ganze Natur zeigt sich auch so, dass das erst die ganzen Säugetiere, Füchse und solche Sachen und Tiere und Menschen, alles später gekommen. Und das sieht man auch in der Vegetation. Also es gibt keine bösen wilden Tiere auf Neuseeland. Ja? Ja. Das einzige Reptil ist so ein komisches Teil, was noch ein bisschen überlebt hat, ein Urwald dort. Aber ansonsten gibt es keine wilden Tiere. Du könntest dich nachts hinlegen in den Wald und sagen, oh, jetzt schlafe ich hier. Australien ist anders, würde ich nicht empfehlen. Ja. Ja, wir waren in Westaustralien und haben sie uns gleich gesagt, Westaustralien ist der Hort aller bösen Tiere. Ja? Also von daher, krasser Gegensatz, wir haben beides ausgetestet, aber interessant sind die Leute, die Maori, und manche kennen das ja vielleicht auch, ja, All Blacks, ja, eine Rugby-Mannschaft, ja, auch internationale Wettkämpfe, vorher werden mit dem Hakka eröffnet, ja, haben wir uns auch angeschaut. Der Hakka, ja, so, Hakka, und so, und dann, ich habe mich drauf, auf diesen Part gefreut, weil kann ich meine Gemeinde meine Zunge rausstrecken, ja. Ohne dass es mir negativ ausgelegt wird, weil das ist nur, also ich lasse euch Anteil haben an dem, was wir dort erlebt haben. Und das Spannende ist ja, wie sind die gekommen? Man nimmt an, mit solchen Einbäumbooten sind die gekommen. Und jetzt muss ich vorstellen, das ist ungefähr 2.000, 3.000 Kilometer von Australien entfernt. Und viele Leute denken ja, die kamen von Australien rüber, aber das stimmt nicht. Im Nationalmuseum kann man so ein bisschen die Besiedlungskarte sehen. Ja? Wie ist Neuseeland eigentlich besiedelt worden? Ja? Diese Roten, das sind die sogenannten Aborigine-Stämme. Ja? Und all die anderen, ja, das sind die sogenannten Polynesier, die auf diesen ganzen Inseln sind. Und von dort sind auch Leute dann wieder nach Neuseeland oder haben Neuseeland halt gefunden. Und der Hammer ist, die sind mit diesen Einbäumen unterwegs gewesen, die haben kein GPS gehabt. Ja? Die haben sich an den Sternen orientiert und wussten, wie sie dann navigieren müssen. Und ich fand das phänomenal, ja. Wenn man sich vorstellt, wie die navigiert haben und ihren Handel betrieben haben zwischen diesen Inseln. Heute, bei solchen Schiffen, hat man GPS. Aber wisst ihr, was ich gehört habe, ist, dass auch moderne Kapitäne und die amerikanische Navy legt Wert darauf, dass alle Kapitäne mit dem Sextanten umgehen können, dass sie sich an den Sternen orientieren können. Jetzt könnte man fragen, warum? Wir haben doch GPS, wir sind elektronisch ausgestattet. Das Interessante ist, die größte Gefahr der Schifffahrt sind sogenannte GPS-Blocker. Das heißt, wenn Piraten unterwegs sind, können sie mit einfachen GPS-Blockern deinen Navi außer Kraft setzen. Und du musst dich orientieren können. Du musst deinen Kurs bestimmen können. Und ich glaube, dass das ein interessantes Bild ist, weil nur eine minimale Kursabweichung kann fatale Folgen haben. Und ich glaube, dass das auch ein Bild ist für unser Leben, dass wir immer wieder herausgefordert sind, den Kurs zu prüfen, den unser Lebensschiff einnimmt. Und der Text heute von Josua nimmt uns da mit hinein. Josua sagt, wählt den Kurs für deine Zukunft, überprüfe es. Und mein erster Gedanke ist, wo stehst du? Wir können auch fragen, wo sitzt du? Die Frage ist falsch gestellt eigentlich. Ja? In der Gemeinde. Aber wo bist du gerade in deinem persönlichen Leben? Das heißt, es geht darum, eine Standortbestimmung durchzuführen. Und Josua fordert seine Leute heraus, eine Standortbestimmung durchzuführen. Wir schauen uns den Text an und ihr seht gleich, das sind einige Verse. Aber ich bin froh, dass wir so eine Stimme aus dem Off haben. Das heißt, ihr könnt euch auch ein bisschen relaxen, zurücklehnen, euch mit hineinnehmen lassen. Ihr werdet viele Namen hören, die ihr vielleicht nicht versteht, nicht wisst. Aber lasst euch mal auf die Gesamtheit des Textes ein. Wir picken nicht nur ein, zwei Sachen raus. Heute mal ein bisschen längerer Text. So.
Josua versammelte alle Stämme Israels nach sich und berief die Ältesten von Israel, seine Obersten, Richter und Amtsleute. Und als sie vor Gott getreten waren, sprach er zum ganzen Volk. So spricht der Herr, der Gott Israels. Eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstroms. Terach, Abraham und Nahrons Vater und dienten anderen Göttern. Da nahm ich euren Vater Abraham von jenseits des Stroms und ließ ihn umherziehen im ganzen Land Kanaan, mehrte sein Geschlecht und gab ihm Isaak. Und Isaak gab ich Jakob und Esau und gab Esau das Gebirge Seir zum Besitz. Jakob aber und seine Söhne zogen hinab nach Ägypten. Da sandte ich Mose und Aaron und plagte Ägypten, wie ich unter ihnen getan habe. Danach führte ich euch und eure Väter aus Ägypten. Und als ich ans Meer und als ihr ans Meer kamt und die Ägypter euren Vätern nachjagten mit Wagen und Gespannen ans Schilfmeer, da schrien sie zum Herrn. Der setzte eine Finsternis zwischen euch und die Ägypter und ließ das Meer über sie kommen, und es bedeckte sie. Eure Augen haben gesehen, was ich in Ägypten getan habe, und ihr habt gewohnt in der Wüste eine lange Zeit. Und ich habe euch gebracht in das Land der Amoriter, die jenseits des Jordans wohnten. Und als sie gegen euch kämpften, gab ich sie in eure Hände, so dass ihr ihr Land einnahmt, und vertilgte sie vor euch her. Da machte sich auf Balak, der Sohn Zippors, der König der Amoriter, und kämpfte mit Israel und sandte hin und ließ zurück Bileam, den Sohn Beors, um euch zu verfluchen. Aber ich wollte ihn nicht hören, sondern er musste euch segnen, und ich errettete euch aus seinen Händen. Und als ich über den Jordan und als ihr über den Jordan gingt und nach Jericho kamt, kämpften gegen euch die Bürger von Jericho, die Amoriter, die Perisiter, Kanaaniter, Hethiter, Girgashiter, Hiviter und Jebusiter. Aber ich gab sie in eure Hände, und ich sandte Angst und Schrecken vor euch her. Die trieben sie vor euch weg, die beiden Könige der Amoriter, und nicht dein Schwert noch dein Bogen. Und ich habe euch ein Land gegeben, um das ihr euch nicht gemüht habt, und Städte, die ihr nicht gebaut habt, um darin zu wohnen, und ihr esst den Wein, und ihr esst von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm treulich und rechtschaffen und lasst fahren die Götter, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Euphratstroms und in Ägypten, und dient dem Herrn. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Da antwortete das Volk und sprach: Das sei ferne von uns, dass wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Denn der Herr, unser Gott, hat uns und unsere Väter aus Ägyptenland geführt, aus der Knechtschaft, und hat vor unseren Augen diesen großen Zeichen getan und uns behütet auf dem ganzen Wege, den wir gezogen sind, und unter allen Völkern, durch die wir gegangen sind. Und hat ausgestoßen von uns her alle Völker und die Amoriter, die im Lande wohnten. Darum wollten wir euch, dem Herrn, dienen, denn er ist unser Gott. Josua sprach zum Volk: Ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott, ein eifernder Gott, der eure Übertretungen und Sünde nicht vergeben wird. Wenn ihr den Herrn verlasst und fremden Göttern dient, so wird er sich abwenden und euch plagen und euch ausrotten, nachdem er euch Gutes getan hatte. Das Volk aber sprach zu Josua: Nein, sondern wir wollen dem Herrn dienen. Da sprach Josua zum Volk: Ihr seid Zeugen gegen euch selbst, dass ihr euch den Herrn erwählt habt, um ihm zu dienen. Und sie sprachen: Ja. So tut nun von euch die fremden Götter, die unter euch sind, und neigt euer Herz zu dem Herrn, dem Gott Israels. Und das Volk sprach zu Josua: Wir wollen dem Herrn, unseren Gott, dienen und seiner Stimme gehorchen. Und so schloss Josua an diesem Tag einen Bund für das Volk und legte ihnen Gesetze und Rechte vor in Sichem. Und Josua schrieb dies alles ins Buch des Gesetzes Gottes und nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf unter einer Eiche, die bei dem Heiligtum des Herrn war, und sprach zum ganzen Volk: Siehe, dieser Stein soll Zeuge sein unter euch, denn er hat gehört alle Worte des Herrn, die er mit uns geredet hat, und so soll ein Zeuge unter euch sein, dass ihr euren Gott nicht verleugnet. So entließ Josua das Volk, einen jeden in sein Erbteil.
Vielen Dank an die Stimme aus dem Off. War ein ganz schön langer Text, ne? Das ist manchmal gar nicht so gewohnt, ne? Boah, krass lang. Aber manchmal ist es interessant, das so am Stück zu hören. Am Anfang so ein bisschen der Rückblick. Und dann die Herausforderung zur Entscheidung. Und dann so fast wie ein Entscheidungskampf und hin und her und am Ende, okay, dann machen wir es fest. Wir wollen so ein bisschen Stück für Stück durch. Der erste Gedanke, wie gesagt, die Frage, wo stehst du? Josua sagt ihnen, wo kommen wir eigentlich her? Ja? Und dann dröselt er so die ganze Geschichte auf von dem Volk. Und manchmal denke ich so, dass so ein Rückblick auch ganz gut ist, für das Volk zumindest, weil wenn man keine Geschichte hat oder sich nicht dessen bewusst ist, wo man herkommt, glaube ich oft, dass man auch eine Zukunft unter Umständen verlieren kann. Zumindest für die damals war das so. Sehen wir bis heute übrigens, wenn man das Volk Israel, die Juden anschaut, sie definieren sich vor allem nicht über das derzeitige, oh, wie geht es uns gerade gefühlsmäßig in unserer Gottesbeziehung, nein, sie definieren sich über das, was am Anfang, ganz am Anfang war, wie Gott sie herausgerufen hat, wo sie hergekommen sind und was ihre Geschichte ist, die Gott mit ihnen gegangen ist. Ich glaube auch, dass es für uns wichtig ist, dass wir etwas lernen können davon, von einem gewissen Geschichtsbewusstsein. Woher kommen wir? In der letzten Predigt, letzte Woche ging es auch darum, wo sind die Segnungen Gottes in meinem Leben? Dass wir uns daran erinnern, wo hat er nicht alles schon eingegriffen? Vielleicht, dass wir zurückschauen auf unser Leben und sagen, es ist ein Wunder, wenn ich zurückschaue, dass ich überhaupt heute hier sein kann. Es ist ein Wunder, dass ich glauben kann. Ich kenne viele Leute, die sind auch christlich aufgewachsen, so wie ich. Deren Väter waren Pastoren, aber sie sind schon lange nicht mehr dabei. Weil irgendwann kamen Dinge in ihr Leben hinein und Entscheidungen wurden getroffen, wo sie gesagt haben, ich kann nicht mehr glauben. Ein guter Freund von mir. Und ich sage, boah krass, bei mir war es ähnlich, aber ich bin zu anderen Schlüssen gekommen und für mich ist ein Wunder, dass ich glauben kann. Ist nicht selbstverständlich. Ich erinnere mich noch daran, dass wir als Familie, ich bin ja, wie gesagt, komme ja, sage ich immer wieder, ich bin bekennender Ossi, also ich bin da so aufgewachsen, Thüringen geboren. Aber meine Vorväter, wenn man das mal so historisch sehen will, ja, meine Familie meines Vaters kommt aus Ostpreußen. Und die sind in den letzten Kriegstagen geflohen. Und ich würde sagen, bis heute ist, wenn die Familie, die Verwandtschaft sich trifft, ist diese Geschichte der Flucht prägend. Und das merkt man immer wieder, wenn mal wieder ein Familientreffen ist. Leider in letzter Zeit vor allem bei Beerdigungen. Aber so ist das Leben. Aber das Interessante ist, dass dann immer wieder ein bestimmtes Lied gesungen wird und dass man sich erinnert an die Flucht und wie Gott eingegriffen hat. Das weiß ich noch. Sie sind einen der letzten Güterzüge, durften sie mitfahren. Mein Opa war kein Raucher, aber hat Rauchwaren gesammelt und hat meiner Oma gegeben, hat gesagt, das kannst du vielleicht mal brauchen. Hat sie gebraucht. Weil mit diesen Rauchwaren, also Zigarren und Zigaretten, konnten sie die Soldaten bestechen, sodass sie auf diesen Zug konnten. Dann durften sie mitfahren. Und sie hat mir erzählt, wie der kleine Kinderwagen von meinem Onkel, ja, wie der irgendwo draußen stand, ja, eisige Nacht im Januar. Und dann sind sie bis Cottbus gekommen, da waren sie eine Weile in diesem Bahnhof und dann haben sie es nochmal geschafft, mit einem Zug weiterzufahren, weil sie hatten vor, nach Thüringen zu fahren. Und dann haben sie erfahren, dass Cottbus eine Stunde, nachdem ihr Zug den Bahnhof verlassen hatte, bombardiert wurde. Für meine Familie eine prägende Geschichte, wo sie sagen, daher kommen wir. Das definiert uns. Gott hat uns unser Leben nochmal geschenkt. Es ist ein Wunder, dass wir uns hier vorfinden. Wir verdanken uns nicht uns selbst. Und es ist gut, dass wir uns darüber Gedanken machen. Wer sind wir eigentlich? Woher kommen wir? Und dass wir vielleicht unser Leben nochmal neu als ein Geschenk entdecken, dass wir noch leben dürfen, hier sein dürfen. Es ist seine Bewahrung. Darauf haben wir kein verbrieftes Recht. Es ist ein Geschenk von ihm. Und dass wir heute hier sitzen dürfen, ist ein Geschenk von ihm. Dass ich wieder zurückkommen durfte, dass der Flug alles geklappt hat, es ist ein Geschenk von ihm. Dass wir ihn kennen dürfen und uns heute Morgen darüber Gedanken machen können, ist ein Geschenk von ihm. Weil wir Gesundheit haben, zumindest unsere Gedanken so weit fassen können, weil wir uns wahrnehmen und sagen, dieses Leben, was du schenkst, das ist ein Geschenk. Wir verdanken uns nicht uns selber. Josua sagt das seinem Volk nochmal und sagt ihnen, hey, Moment mal, wir sollten aufpassen, vergessen wir nicht die Geschichte, was Gott alles an Guten getan hat. Aber eigentlich geht er noch tiefer. Er geht auf ihre Berufung zurück. Und auch das möchte ich machen für uns. Für Josua war klar, er meint das. das ist uns aufgeschrieben im zweiten Buch Mose. Ja? Da heißt es, nämlich als sie in der Wüste waren, ja, sagt Mose, oder Gott sagt zu Mose, komm zu mir auf den Berg, ich will dir die Gebote geben, wir wollen einen Bund schließen. Und dann wird das so zusammengefasst, ja, das soll er ausrichten dem Volk. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlersflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meine Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das ist ihre Herkunft, ihre Bestimmung, also ihre Definition. Ihre Berufung, nämlich ein Volk zu sein, welches den Schöpfer dieser Welt in besonderer Weise dient, ihn respektiert und nach seinen Geboten lebt. Das war ihre Definition. Das macht sie zum auserwählten Volk. Nicht ihre Anstrengungen, ihre Geboten, dass sie sich gut halten, nein, sondern Gott hat sie erwählt. An einer anderen Stelle heißt es, ich habe euch nicht erwählt, weil ihr so toll wart, sondern ich habe euch einfach erwählt und ich liebe euch. Und sie sollen ein besonderes Volk sein, ich sage es immer so, nämlich ein Volk, an dem andere Völker erkennen können, wie es ist, mit dem lebendigen Gott unterwegs zu sein. Das ist ihre Berufung. Und Josua erinnert sein Volk daran, sagt, das ist unsere Berufung, da kommen wir her. Wollen wir das aufs Spiel setzen? Und ich möchte zurück zu unserer Berufung. Was ist deine Berufung? Wir sind Berufene, Gott zu folgen. Wir sind eingeladen, Nachfolger von Jesus zu sein. Wir sind berufen dazu, ihn zu respektieren, ernst zu nehmen und zu erkennen, dass wir unser Leben nicht uns selbst verdanken, sondern dass es ein Geschenk ist. Wir sind berufen dazu, in einer Beziehung mit ihm zu leben. Ich sage mal, uns abhängig zu machen von ihm. Aber wir sind zu mehr noch berufen. Wir sind berufen dazu, heißt es nämlich mal, Jesus sagt seinen Freunden, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Wir sind Gesandte. Wir sind mit berufen dazu, ein Teil des Reiches Gottes zu sein. Und das ist wichtig, denn es gehört immer beides zusammen. Ja, wir sind berufen, in Beziehung mit ihm zu leben. Das passiert dadurch, dass wir akzeptieren und sagen, ja, Jesus, danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ja, dass die Schuld und Sünde, dass ich sie nicht tragen muss. Ja, dazu sind wir berufen, das zu glauben. Aber es geht weiter. Wir sind dann mit hineingenommen in sein Reich, ein Teil seiner Sendung zu sein. Und das ist unsere Berufung. Und wenn wir über Berufung nachdenken von Josua, ist ja nicht nur sagen, ach, schön, was damals passiert ist. Tolle Geschichte. Ach, und wie sie sich dann doch entschieden haben dafür. Das war ganz toll, auch literarisch rübergebracht. Nein, es geht darum, dass dieser Text will uns herausfordern, uns Gedanken zu machen, was ist unsere Berufung? Stimmt, das ist meine Berufung. Und die klar im Blick zu behalten. Und von der kann man ja die Frage mal stellen, welche Rolle darf Gott dann in meinem Leben spielen? Kann man auch reflektieren oder die Frage mit nach Hause nehmen. Welche Rolle spielt Gott eigentlich in meinem Leben? Damit meine ich nicht, oh, wie viel Prozent der Zeit gehört ihm, sondern inwieweit mache ich mich abhängig von ihm? Das sind wir beim zweiten Punkt. Man könnte sagen, Josua fragt seine Leute, wie lebst du eigentlich? Wie lebt ihr? Das kann man sagen, das ist eine komische Frage. Stimmt. Aber sie hat einen tieferen Sinn. Ja? Nämlich, er fragt oder sagt ihnen, Leute, macht euch bewusst, warum ihr lebt. Nämlich, ihr verdankt euer Leben nicht euch selbst, sondern Gott steckt da dahinter. Und letztlich indirekt sagt ihr, wenn ihr falschen Göttern folgt, dann ist euer Glaube, eure Beziehung zu Gott und damit auch eure Berufung irgendwo in Gefahr. Ich möchte sagen, nicht ihr seid generell in Lebensgefahr, aber euer Gottesleben ist in Lebensgefahr. Josua warnt seine Leute und sagt, setzt diese Beziehung, diesen besonderen Segen und eure Berufung, setzt sie nicht aufs Spiel. Ich glaube, dass diese Frage bis heute sich in unserem Leben durchsetzt. Ja, im Neuen Testament heißt es mal, da wird es so ein bisschen resümiert, Paulus schreibt da an die Epheser, ja, im Neuen Testament in dem Brief, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, das ist unsere Berufung, ja. In Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Damit will er sagen, ihr wart mal tot. Also euer Gottesleben war tot. Da war kein Leben zwischen euch und Gott. Ihr seid irgendwelchen Göttern gefolgt und irgendwelchen Mythen. Aber jetzt seid ihr lebendig geworden durch Jesus. Ihr habt es erkennen dürfen. Boah, jetzt seid ihr lebendig. Setzt das nicht aufs Spiel. Und ich glaube, dass dass Gewöhnung ein großes Problem ist für gläubige Menschen. Gewöhnung heißt, wir werden zu Glaubensfunktionären. Wir wissen, wie es halt funktioniert. Oft ist dann ein äußerliches Korsett, wie man sich so verhält. Gewöhnung damals, würde ich sagen, wenn ich den Text ernst nehme, war, dass irgendwie fremde Götter Einzug gehalten haben in seinem Volk. Vielleicht auch Gewöhnung, hey, wir sind das Volk Gottes. Uns kann nichts passieren, guck mal die letzten Jahre an. Vielleicht auch Gewöhnung, man hat seine Gebete vollzogen, aber da war keine Leidenschaft mehr, da war kein Glaube mehr, keine Erwartung. Und ich glaube, dass Gewöhnung immer ein Problem ist. Wir können uns an alles gewöhnen, auch an unseren Glauben. Wir können uns auch an Vergebung gewöhnen. Ja, er vergibt sowieso wieder. Das ist ja alles nicht so schlimm. Wir können uns dran gewöhnen. Aber da ist keine Leidenschaft mehr da, keine Passion, keine Erwartung. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, jeder Einzelne, dass wir eine Gemeinde sind voller Menschen mit Erwartung. Und dass wir nicht sagen, ja, ein bisschen Glaube ist gut. Runde das Leben noch ein bisschen ab. Spiritualität ist auch nicht schlecht. Ja. Sagen, nein, wir sind Menschen, sagen, ja, wir nehmen dich ernst, Gott. Wir wollen dir folgen. Josua gibt seinen Freunden einen Rat. Er sagt, tötet die falschen Götter. Also er sagt es anders. Er sagt, tut die falschen Götter aus eurer Mitte. Manche denke ich, unser Auftrag oder das ist auch die Berufung, weil wir Menschen sind und berufen sind zu einem mündigen Glauben. Zu sagen, ja, wir prüfen auch unser Leben und überlegen, wo sind manchmal, wo schleichen sich auch falsche Götter ein? Das kann man definieren, das sind keine Figürchen heute, würde ich sagen. Ja. Vielleicht bei manchen auch oder so. Besondere Steine oder so. Falsche Götter, glaube ich, sind heute all diese Heilsversprecher, die so wichtig sind, so Erfolg und was man alles braucht im Leben. Natürlich wissen wir, nee, das brauchen wir alles nicht. Und trotzdem ist es wichtig in unserem Leben. Und es ist natürlich auch nicht einfach, wie schaffen wir da einen guten Umgang. Natürlich leben wir in dieser Welt. Wir sind in der Arbeitswelt eingespannt. Wir leben in einer Welt, die sehr umgeben ist von materiellen Dingen, mit denen wir uns schmücken können. Ich sage auch nicht, dass es immer einfach ist. Ich kann auch nicht sagen, ach, alle Reichtum über 10.000 Euro ist ein falscher Gott. Das geht ja tiefer. Und letztlich steckt ja irgendwo ein Sicherheitsbedürfnis in all diese Dinge, die wir haben. Und das kann sich so einschleichen, dass wir sagen, oh, das ist schön, das möchte ich auch gern haben. Und ich erwarte da Erfüllung für mein Leben. Und letztlich steckt ja mein Ich dahinter und mein Bedürfnis nach Liebe und Versorgung. Und manchmal habe ich das Gefühl, es ist wie auf den ersten Seiten der Bibel, wo die Schlange kommt und sagt, sollte Gott alleine ausreichen? Und dieser Gedanke fängt, oh stimmt, ich muss selber für mich sorgen. Ja? Und dann mache ich mich selber von mir abhängig. Die fromme Spielart ist, dass wir sagen, oh ich muss ein guter Christ sein. Oh, ich habe heute noch nicht genug gebetet. Und dann schleicht sich so ein Korsett ein. Und dann folgt man diesem Korsett, aber letztlich nicht mehr ihm selber. Dann sind wir auf uns stolz und was wir schon erreicht haben. Und dass wir schon ein bisschen besser sind als die da draußen. Wir sind netter. Aber darum geht es nicht. Nettigkeit bringt dich nicht in den Himmel, sondern die bedingungslose Abhängigkeit von Jesus, von Gott selber. Und ich glaube, Josua ruft das seinen Leuten ins Gedächtnis. Folgt Gott, macht euch an ihm fest und nicht an euch und anderen Dingen. Und ich glaube, dass es eine Herausforderung ist für uns bis heute. Und hat jeder so seine eigene Spielart, woran man sich gerne festmacht, was man braucht. Und es hat das Potenzial, dass es uns wichtiger wird als eine echte Abhängigkeit von ihm. Die Frage könnte sein, wem gehört meine ungeteilte Aufmerksamkeit? Also von wem mache ich mich wirklich abhängig? Im Leben und im Sterben und sich bewusst machen. Das war damals Martin Luther so wichtig, den Reformatoren zu sagen, nein, wir machen uns wirklich an Jesus fest, weil das ist ja letztlich Glauben. Glauben heißt sich binden an Jesus und ich erwarte es nicht von mir, weil die fromme Spielart und auch die Stimme des Versuchers ist, du bist nicht gut genug, streng dich mehr an. Und das entspricht unserem Ich sehr gern, ja, weil wir gern was tun. Und die Spielart heißt, nein, das zu entlarven, auch das kann, Frömmigkeit kann ein falscher Gott sein. Und zu sagen, nein, ich mache mich wirklich, ich weiß, ich habe versagt und so weiter, aber ich lasse diese Stimmen nicht zu, die mich davon abhängig machen, konditionieren wollen, ich bin nicht gut genug gewesen. Nein, ich bleibe dabei, Jesus, das, was du getan hast, reicht. Ich bin begnadigt. Darauf stelle ich mich. Ich weiß noch, wie das bei meinem Vater war, als es ans Sterben ging. Wo er das nochmal durchbuchstabieren musste für sein Leben, sich wirklich nur an Jesus festzumachen. Weil er hat gesagt, wenn ich über mein Leben, und hatte viel Zeit im Krankenhaus nachzudenken über sein Leben, dann hat er gesagt, da kommen all diese dunklen Gedanken wieder hoch. Verfehlung, wo er versagt hat. Und das will runterziehen und sagen, guck mal, du hast es doch nicht auf die Reihe gebracht. Und er hat gesagt, es war wichtig, sich wieder festzuhalten, nur an Jesus. Mein letzter Gedanke, wohin gehst du? Das fragt Josua indirekt auch seine Leute. Wo ist unser Kurs? Und er fragt sie, gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Wow, große Freiheit. Den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms, oder den Göttern der Amoriter, also in der Nähe, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Das ist ein Statement. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und dann habt ihr mitgekriegt, ja, dann sagen die, doch, wir wollen natürlich dem Herrn folgen. Und er sagt, nee, macht es euch nicht so leicht. Es ist nicht einfach so ein Lippenbekenntnis. Sondern tut die fremden Götter weg. Ja, dann folgt mir nach. Josua stellt seine Leute vor eine Entscheidung. Und das ist eine Frage des Kurses. Wie ein Kompass, auch in unserem Glauben müssen wir den Kompass immer wieder neu justieren. Bin ich wirklich bei Jesus? Also nicht kleinlich werden, oh nein, ich fühle mich heute nicht so richtig gläubig. Sondern einfach nur zu sagen, Jesus, ich weiß, aber ich mache mich an dir fest. Aber manchmal braucht es auch das. So ein Frühjahrsputz, bald haben wir auch Gemeinde wieder Großputz, das ist ein großes Festival der guten Laune hier immer im Haus. Ja? Da kann man mitmachen und dabei sein und sagen, wow, das ist der Hammer, auch mein Teil, diese 3 Quadratmeter habe ich geputzt oder so. Ja? Also damit merkt ihr schon, das ist auch eine kleine Einladung, eine Motivation. Ja? Aber wichtiger ist mir eigentlich, dass wir immer nachdenken für so ein Leben und auch vielleicht da mal einen Frühjahrsputz durchführen. Und ich will nicht kleinlich sein, moralisch sein, all diese Dinge, Verfehlungen oder so in der Richtung, vielleicht auch gewisse Gewohnheiten, die sich eingeschlichen haben ins Leben, dass wir vielleicht falsche Bilder gucken, falsche Gedanken haben, falschen Menschen hinterher schauen. Ja? Und will nicht sagen, oh, wenn das alles, wenn du das auf die Reihe bringst, dann bist du wieder angesehen bei Gott. Nein, aber diese Dinge können manchmal ein Indikator dafür sein, dass es in meiner Beziehung zu Gott nicht stimmt. Und ich glaube, dass Josua sagt, tu das weg, konzentrier dich wieder aufs Zentrum, auf Jesus, okay, Jesus, Josua hat nicht Jesus gesagt, aber auf Gott. Habe ich sage, wir als Jesus-Nachfolger wollen uns auf Jesus konzentrieren. Und das ist das Coolste, was passieren kann. Und sagen, jawohl, und es braucht manchmal eine Entscheidung. Vielleicht Bilder auf dem Rechner zu löschen. Und sagen, vielleicht andere mit einzuweihen. Oder vielleicht bei falschen Verhaltensweisen, ja, zu sagen, ich gehe hin und ich entschuldige mich. Natürlich der Oberzweifel sagen, ja, und morgen machst du es wieder. Lohnt sich nicht. Jetzt lass einfach, wird sowieso vergeben. Aber es wird dein Leben, deine Gottesbeziehung prägen. Ja? Wenn du sagst, nein, ich ergreife Mut, ich bin ein mündiger Mensch, ein mündiger Jesus-Nachfolger und ich tue das weg, was mich wegzieht von Gott und ich treffe eine Entscheidung. Und unsere Antwort wird ernst genommen. Davon bin ich überzeugt. Weil es geht heute Morgen nicht darum, dass wir nette Geschichten aus der Vergangenheit hören, sondern es geht darum, dass Gott heilig ist und hier ist und dass er was mit uns zu tun haben möchte. Und dass es gut tut, reinen Tisch zu machen, weil unsere Beziehung zu ihm dann wieder Frischluft erfährt. Die Fenster müssen aufgemacht werden. Es muss gekehrt werden, raus mit all dem alten Mist. Das tut gut. Das heißt, heute Morgen wirbt Gott um unser Ja. Nicht als Druck verstehen, oh, sonst. Ich will aber gar nicht sagen, dass all diese Fragen, dass es da um Himmel und Hölle geht, aber es geht vor allem darum, dass unsere Beziehung zu ihm frisch ist. Und dass wir voll sagen können, ja Gott, ich folge dir nach. Ich aber und mein Haus, wir wollen dir folgen. In meinem Leben sollst du die Nummer eins spielen und ich möchte dich ehren, auch durch mein Verhalten, durch mein Leben. Und es beginnt darin, dass ich mich bei dir abhängig mache. Ich will dir folgen. Und ich weiß, dass du alles für mich getan hast. Nicht ich und mein Werk ist wichtig, aber es ist eine Folge dessen, dass wir Jesus folgen. Und unser Ja hat Auswirkungen für die Zukunft. Und jetzt möchte ich vor allem das erste Wort betonen, nämlich unser Ja. Josua spricht ja nicht nur einzelne Individuen, natürlich ist eine Menge von Individuen. Und ich glaube manchmal, ich habe mir so das überlegt, ich weiß nicht, ob ich theologisch 100% richtig bin, aber man könnte ja Glaube sehr individualisiert sehen. Und so sind wir heute in der westlichen Welt, es geht nur um dich und deinen Jesus. Aber ich glaube, wir sind ja hier zusammen als eine Gemeinde. Und ich glaube, dass nochmal ein besonders wichtiger Aspekt auch ist, dass wir als Gemeinde eine Gruppe von Menschen sind, die für sich sagen, natürlich bestehend aus Individuen, aber sagen, wir wollen dem Herrn folgen. Und ich glaube, dass es einen Unterschied macht, wenn wir uns gegenseitig dazu ermutigen in kleinen Gruppen und sagen, wir wollen Jesus folgen. Wir wollen unser Vertrauen auf ihn setzen und nicht auf uns. Wir wollen was erwarten, dass er eingreifen kann in unser Leben, dass er da, wo wir schon aufgeben haben, Veränderung schenkt, in meinem Charakter, in äußeren Dingen, in Krankheitsnot. Wir erwarten unsere Hilfe von Jesus. Dann wird es uns als Gemeinschaft prägen, als Gruppe von Menschen. Und ich glaube, dass Gott sich darüber freut und dass es ihn ehrt, wenn wir sagen, wir setzen unsere Hoffnung und unser Vertrauen auf dich. Und das ist die Frage für heute Morgen. Willst du dich ganz abhängig machen von ihm? Und vielleicht sitzen Menschen auch hier, die sagen, ich habe das noch nie für mich so getan. Ihm zu sagen, Jesus, mein ganzes Leben gehört dir. Ich habe da immer noch so einen kleinen Notausgang. Aber ich glaube, dass es sich lohnt, das mal auch zu sagen, weil er liebt dich die ganze Zeit, über Jahre, Jahrzehnte, er hat dich geschaffen, ins Leben gerufen und er wünscht sich und sehnt sich nach einem Ja von uns. Zum wiederholten Mal, vielleicht zum 357. Martin Luther sagt davon, Gott wartet jeden Tag auf dein Ja. Martin Luther würde von der täglichen Bekehrung sprechen. Es geht um unsere Ausrichtung. Ja, wir wollen Jesus, dir wollen wir folgen. Aber es braucht auch manchmal den ersten Schritt, das mal zu sagen. Und das kannst du gerne tun in deinem Herzen. Und ich möchte allen die Möglichkeit geben, dass wir nochmal in unseren Gedanken jetzt mit Jesus reden, mit Gott reden. Er ist da durch seinen Heiligen Geist. Und sagen, wir machen uns von dir abhängig. Wir binden uns an dich. Wir erwarten unser Glück und unsere Rettung und unsere Lebenserfüllung von dir. Wir wissen, wo wir herkommen. Wir waren einst weit weg von dir, aber du hast uns gerufen und lädst uns ein, dich besser kennenzulernen. Bei dir wollen wir bleiben. Dir wollen wir dienen. Wie du das formulierst für dich, für dein Herzen, wo du vielleicht falsche Götter entlarven musst und rausschieben musst aus deinem Leben, ist dein Ding. Ein paar Sekunden Zeit, mit Jesus zu reden.